Heute, morgen, übermorgen.
Detektor FM denkt Zukunft.
Angst, Leistung, Protest, Liebe, Kapital, Stil, Musik, Kino, Glauben.
Die Serie zum neuen Jahrzehnt auf Detektor FM.
Genial dagegen. Kritisches Denken von Marx bis Michael Moore. So heißt das Buch von Robert Miesig. Es ist zwar schon ein paar Jahre auf dem Markt, gilt aber bis heute als Kultbuch unter den Linken. Der Österreicher Miesig zeigt darin, dass die neue linke Welle ein Symptom ist. Symptom einer Sehnsucht nach starken politischen Alternativen. Robert Miesig arbeitet für das Wochenmagazin Falter und das Nachrichtenmagazin Profil in Wien und hat 2008 den österreichischen Staatspreis für Kulturpublizistik bekommen. In Deutschland kennt man Robert Miesig als Autor der Taz aus Berlin, jetzt ist er im Interview bei Detektor FM.
Guten Tag, Herr Miesig.
Guten Tag, hallo.
Auf dem Titel Ihres Buches ist ein Model abgebildet, das ein Che Guevara-Kleid trägt. Geht Ihnen da nicht das Messer als Linken auf?
Na, das Messer geht mir nicht auf. Ich meine, es ist natürlich so, dass das vollkommen klar ist. Das ist ein Hinweis darauf, wie manche Zeichen und das Bild von Posterboy Che Guevara ist nur sozusagen das bekannteste Beispiel vielleicht davon, wie manche Zeichen inhaltlich entleert sind und eigentlich für alles einsetzbar sind. Gleichzeitig würde ich schon die Frage stellen wollen, ob sie vollends leer sind, nicht? Also ob so ein Zeichen vollends leer werden kann. Auch für jemand, der überhaupt nichts von Che Guevara weiß, zumindest, dass dieses Bild eine Art Chiffre ist für so etwas wie Leidenschaft und Freiheitsdrang und was auch immer, wie kitschig das auch immer ist und wie teilweise quer zur realen Existenz Che Guevara immer liegen mag, das transportiert das Bild schon mit. Ein vollends leeres Zeichen ist es dann doch wieder nicht.
Also Sie glauben nicht daran, dass Zeichen komplett leer sein können?
Nein, nein, ihre Bedeutung wird transformiert, aber in dem Moment, wo sie vollkommen leer würden, wären sie ja als Zeichen überhaupt nicht mehr gebrauchbar, dann hätten sie ja überhaupt keine Aussagekraft mehr.
In Ihrem Buch beschreiben Sie ja die Widersprüche des Kapitalismus beziehungsweise auch die Widersprüche der modernen Protestkultur. Inwieweit ist denn der Protest auch Teil der Popkultur und damit auch irgendwie Versuch, sich von anderen abzuheben?
Ja, das ist natürlich eine vielfältige Rückkopplungsschleife, nicht? Also wenn man sich ansieht, die Bilder, die Protest versucht zu produzieren, es wäre ja natürlich eine Falle, wenn ein Protest versucht, ganz altmodische, langweilige Bilder zu produzieren, dann würde man sofort auf diesen Protest haften, dass er sehr altmodisch ist und rückwärtsgewandt und sehr von gestern und wer will das schon sein? Das heißt, auch die Protestierenden versuchen, die Bilder, die sie zu produzieren, sei es bewusst oder unbewusst, aus dem modernen Zeichenfundus zu schöpfen. Und das führt dann dazu, dass manche Proteste, also wenn man sich nur anschaut, vor 2, 3 Jahren, Heiligen Damm, die wunderschönen Märsche durch die bunten Felder, die schauen aus wie Werbebilder. Ja? Und gleichzeitig, sozusagen, das ist auch weitere Rückköpfungsschleife, versuchen natürlich auch Werbungbilder von Protesten anzudocken. Also wenn man sich so vorstellt, sozusagen Bilder des Streetfighters, der alleine in der Straße steht und es gibt Tränengasschwaden und er wirft einen Stein. Solche Bilder sind gleichzeitig auch für die Werbung brauchbar als Bilder von, was weiß ich, von...
Für Turnschuhe oder irgendwas,
ja. Ja, für Turnschuhe oder sozusagen, wenn man ein Produkt verbinden will mit Images wie, sagen wir mal, Leidenschaft und Risikogeist und Abenteuerlust.
Sie haben es gerade selber schon angesprochen, die Proteste erst in Seattle, dann in Heiligendamm, wie von Ihnen erwähnt, oder vergangenes Jahr jetzt Kopenhagen. Bildet sich da eine neue internationale linke Protestbewegung heraus oder sind das alles nur so Einzelfänomene?
Naja, ich meine, ich glaube, das Neue muss man jetzt sozusagen ein bisschen relativieren. Also Sie haben in der Mann-Moderation gesagt, mein Buch ist jetzt auch schon 5 Jahre alt und diese Art von Protestbewegung war schon damals nicht ganz neu. Also es begann mit Seattle um die Jahrtausendwende und es war 2001 Genua. Das war natürlich eine neue kritische Generation, die da aufgestanden ist, was ja auch überraschend war, weil es am Ende eines Jahrzehnts war, wo es geheißen hat, wir sind am Ende der Geschichte, es gibt eh nur mehr sozusagen, there is no alternative, es gibt quasi kein Außen mehr zu dieser großen kapitalistischen Party und keiner will sie suchen, weil es geht uns ja eh allen so gut und wir haben eh so viel Spaß dabei und es ist ja tatsächlich auch nicht fad, sie ist so bunt, die kapitalistische Welt und was bietet sie uns nicht an schönen Produkten und Entertainment etc. etc. Und das haben wir gehört, die Jugend sei unpolitisch und so weiter. Und da war das sozusagen das Überraschende, dass sich da sozusagen eine neue Form des Protestes etabliert und artikuliert, die dann zuerst globalisierungskritisch genannt wurde und dann eher sozusagen für eine andere Globalisierung, weil sie selbst ja sozusagen nicht nur eine andere Form der Globalisierung favorisiert hat, sondern tatsächlich selbst ja auch global vernetzt war. Das hat sich natürlich herauskristallisiert, das hat sich auch stabilisiert. Zum Teil, was die Personen betrifft, sind die natürlich auch in die Jahre gekommen. Also wer damals Anfang 20 war, ist heute Ende 30. Wir können einige Beispiele mittlerweile schon verfolgen, wo Leute, die da sozialisiert worden sind, ins Europaparlament kommen oder in Österreich in Landtage. Also das ist tatsächlich etwas Interessantes entstanden, aber es lässt sich natürlich nicht mehr wirklich sagen, dass es ganz neu ist.
Na, neu sicher nicht, aber die Frage ist ja, ist es auf Dauer sozusagen eine internationale linke Protestbewegung entstanden durch Seattle 99 oder?
Naja, ich meine, kommt darauf an, was man als Bewegung bezeichnet. Natürlich ist so etwas entstanden, ein Netzwerk von vielen, vielen, ja, hunderttausenden Leuten, die nicht wie sozusagen Bewegungen oder sozusagen so Ein-Punkt-Geschichten manchmal sehr, sehr oft sind, halt zusammenkommen und sich dann wieder verlaufen und verloren gehen, sondern die hier eine stabile Form von Vernetzung und auch gemeinsame Organisation, sei das jetzt über Organisationen wie ATTAC, sei das über andere, sei es über die weltsozialen Social Forums, sei es über losere Verbindungen, die ja heute möglich sind. Ich glaube, dass es ja grundsätzlich etwas ist, was wir politisch bedenken müssen, dass es früher gab so zwei Formen des politischen Aktivismus. Entweder die Bewegung, die sozusagen sich kurz mal trifft, aber dann eigentlich wieder verläuft, weil es auch keine Möglichkeit gibt, die Leute zusammenzuhalten. Und dann gibt es die Parteien, die ihre Schwächen und ihre Stärken haben. Und ihre Stärken jetzt mal sozusagen von der rein praktischen Seite her betrachtet ist, dass sie einen Apparat haben und da gibt es eine Karteikarte von Leuten. Und über diesen ganzen Apparat kann man irgendwie einen Haufen loser Menschen, die sozusagen in etwa in manchen Dingen das gleiche Denken zusammenhalten. Und heute gibt es dazwischen, gibt es mittlerweile so etwas wie einen Zwischenweg. Über sozusagen neue Technologien, Internet, schnelle Kommunikationsformen, Social Networks können auch Gruppierungen von Leuten, die nicht mal eine wirkliche Organisation brauchen oder nur Rudimente von Organisation brauchen, sich zusammenhalten, den Kontakt halten, ohne dass man da auseinanderrennt und immer wieder abrufbar ist, dass man gemeinsam agiert.
Peter Sloterdijk sagte vor einigen Wochen in der Süddeutschen Zeitung, das neue Thema des Jahrzehnts sei das Thema Global Governance bzw. eben das Fehlen derselben. Sehen Sie das auch so?
Naja, bis zu einem gewissen Grad sehe ich das schon auch so. Da wir ja wissen, bestimmte Probleme können nur mehr auf der globalen Ebene gelöst werden, sei es vom Klimawandel bis hin zu wirklich, sagen wir mal, nachhaltigen Besteuerungen von globalen Unternehmen und Kapitaltransaktionen. Also da geht es ohne Global Governments nicht. Da sehen wir aber natürlich auch die Grenzen der Global Governments heutzutage. Das ist ein sehr mühseliges Geschäft, wie wir das gerade jetzt sozusagen an den Fragen Neuordnung der Finanzmärkte sehen. Ja, also sozusagen ist es ja schon im Nationalstaat so, dass sich dann vielleicht eine Koalitionsregierung untereinander auf irgendeinen kleinsten gemeinsamen Nenner einigen muss, dann muss sich innerhalb der Europäischen Union 27 Nationen einigen und es reicht schon eine Regierung, die ein Veto einlegt, wo da vielleicht auch nur der kleinere Koalitionspartner das ist und dann muss das Ganze sozusagen auch noch auf der Ebene der G20 oder was auch immer einen Konsens finden. Also das ist ein furchtbar mühsames Geschäft, wo sozusagen es ein Strukturproblem ist, wo man gar nicht sagen kann, bloß ja die Politiker und was weiß ich, der Obama und die Merkel oder der Sarkozy sind so schuld, sondern wo eigentlich das Problem in der Struktur ist, die sozusagen eine Art Kurzschlüssigkeit herbeigeführt hat. Aber das Zweite, was man sozusagen jetzt natürlich auch sieht, ist, dass es ja natürlich auch nicht so ist, dass alle Probleme nur auf der globalen Ebene gelöst werden können. Es ist möglich, dass man sozusagen auf nationaler Ebene was macht, sei es, dass das reale Implikationen hat, sei es, dass man sagt, okay, die eine Nation geht vor, die anderen werden schon mitgehen und wenn eine Minderheit nicht mitgeht, na, dann ist es zwar nicht schön, aber auch nicht so schlimm. Gerade in der Folge der Finanzkrise hat man ja eben auch gesehen, diese ganzen Konjunkturstützprogramme, diese ganzen Wirtschaftsimpulsprogramme, die waren ja in Wirklichkeit nationalstaatliche Programme, die aber mehr oder minder koordiniert basiert sind, sodass sie einen gesamtglobalen Impuls hatten und letztlich dazu geführt haben, dass wir in eine schwere Krise sind, aber sozusagen so etwas wie die ganz tiefe Depression ist an uns vorübergegangen.
Ich habe vorhin mit meiner Kollegin Johanna Kutsche über Trends in der linken Szene gesprochen und die Illusion der politischen Korrektheit auch. Unser Eindruck war, es gibt eigentlich keine so richtigen Antworten auf diese Widersprüche des Kapitalismus, auf die Systemfrage, ja, die Gretchenfrage könnte man fast sagen, wie hältst du es mit dem Wachstum? Kann denn die neue Linke da Antworten bieten?
Ja, man lernt im Vorwärtsgehen und das sind dann manchmal auch so kleine Trippelschritte mit Trial and Error, nicht? Also wenn man das so formulieren würde wollen. Ja, klar gibt es Antworten. Ich glaube nur die Vorstellung, dass man die große, eine große Systemantwort finden muss. Das ist ja irgendwann, wenn man so will, wie soll man das ausdrücken, so eine Art Phantomschmerz. Ja? Man hat sozusagen die große, eine Systemantwort, man kann auch sagen, die einfache Antwort verloren und hat das Gefühl, damit ist einem etwas verlustig gegangen. Ich bin mir da nicht so sicher, ob das der Fall ist. Ich glaube sozusagen dieses Suchen nach Antworten da und suchen nach Antworten dort, versuchen da was zu verbessern, versuchen dort was zu verbessern, das ist ein mindestens ebenso praktikabler und wahrscheinlich auch erfolgsträchtigerer Weg, letztlich auch historisch. Ja? Historisch waren doch diejenigen, die etwas versucht haben, das eine versucht haben, das andere versucht haben und auf kleinen Schritten die Welt weiter vorwärts gebracht haben, die erfolgreicheren, als die gesagt haben, wir sind für die ganz große Systemalternative, weil die haben dann entweder immer auf die Systemalternative gehofft, die dann nie gekommen ist, oder sie haben eine Systemalternative etabliert, naja, die dann auch nicht genau das versprochen hat, was man sich erhofft hat.
Also Sie sind da ganz pragmatisch.
Ja, so ein Faderreformist.
In Ihrem Buch wollen Sie auch erläutern, warum es so schwierig ist, auf kluge Weise links zu sein und warum Linkssein doch dann die einzige Weise ist, klug zu sein. Aber warum ist denn Linkssein die einzige Weise, klug zu sein?
Ich meine, natürlich ist so ein Satz eine polemische Catchphrase, wenn man so will. Ich will ja damit nicht sagen, dass es nicht auch den einen oder anderen klugen Rechten gibt. Also wenn man sozusagen nicht zynisch, ein nicht zynisches Verhältnis zur Welt hat und wenn man das Verhältnis, wenn man das Gefühl hat, ja, es ist möglich, die Welt zu verbessern, aber es ist halt nicht so auf einfache Weise möglich, wie man sich das vielleicht auf blauäugige Weise früher gedacht hat, dann ist es auf der einen Seite schwierig, auf kluge Weise links zu sein, weil es sehr einfach ist, auf blöde Weise links zu sein. Aber dann ist letztlich die linke Haltung zu sagen, okay, wir versuchen alles, dass wir die Dinge, die verbesserbar sind, verbessern, auch die einzig kluge Antwort.
Vielen Dank für dieses Gespräch
an Bitte
den
schön.
Journalisten und Autoren Robert Miesig. Schönen Tag noch in Wien.
Bitteschön.